90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE.
Willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Neue Folge, neues Thema, neuer Gast. Und ich habe ja schon gesagt, es geht hier nicht um Wissenschaft pur, sondern es geht hier darum zu erklären, was in unserem Hirn passiert, wie wir es frisch und fit halten können und was passiert, wenn es nicht mehr gesund ist. Und wir wollen mit diesem Podcast hier auch so eine Art Stütze sein. In dieser Folge soll es besonders darum gehen, wie man umgeht mit erkrankten Menschen, Leben mit der Alzheimer-Diagnose, was Betroffenen und Angehörigen in den ersten Wochen am meisten helfen kann. Und dazu begrüße ich Professor Klaus Fließbach. Klaus leitet die Gedächtnisambulanz an der Klinik für Alterspsychiatrie und kognitive Störungen am Uniklinikum in Bonn und er forscht hier am DZNE in Bonn. Hallo Klaus.
Hallo Marc.
Diagnose Alzheimer. Bäm. Was bedeutet das denn?
Diagnose Alzheimer. Alzheimer ist schon eine konkrete Diagnose. Das heißt, da hat man schon eine Demenz erkannt. Was eine Demenz ist, kann ich auch gleich noch erklären. Aber Alzheimer ist die häufigste Ursache für eine Demenz. Das ist eine ganz spezielle neurodegenerative Erkrankung. Die häufigste neurodegenerative Erkrankung überhaupt, die wir haben. Das ist es zunächst mal, was es medizinisch bedeutet. Was es für die Menschen bedeutet, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Die Alzheimer-Krankheit ist die Krankheit, die in aller Regel mit einem zunehmenden Gedächtnisverlust einhergeht. Das ist in aller Regel das erste Symptom, mit dem die Patienten in die Sprechstunde kommen. Und unsere Aufgabe ist es dann rauszufinden, ja, steckt da wirklich so eine schwerwiegende Krankheit dahinter? Oder gibt es andere Ursachen? Wenn dann aber die Diagnose Alzheimer gestellt ist, dann bedeutet das natürlich zunächst mal, dass das eine schwere Diagnose ist für die Patienten und dass diese Krankheit fortschreiten wird. Auch wenn wir inzwischen zunehmend Möglichkeiten haben, in das Krankheitsgeschehen einzugreifen. Da spreche ich von den neuen Therapien, die es momentan gibt, die aber für viele Menschen gar nicht in Betracht kommen. Das heißt, wir haben zunächst mal bei dieser Diagnose eine Krankheit vor uns, die die Betroffenen wahrscheinlich ein Stück weit auch kalt erwischt und bedeutet, dass sie ihren Lebensabend oder ihre Lebensgestaltung wirklich komplett umstellen müssen.
Lass uns doch mal diese Begrifflichkeiten nochmal klären. Du hast gerade gesagt, du könntest Demenz und Alzheimer auch nochmal einordnen und erklären, dass wir das nochmal ganz genau wissen.
Sehr gerne. Das ist, glaube ich, die häufigst gestellte Frage bei mir in der Sprechstunde. Was ist Demenz? Was ist Alzheimer? Demenz ist ein klinisch beschreibender Begriff. Demenz beschreibt nur Symptome. Demenz heißt, dass man kognitiv so weit abgebaut hat, dass man Probleme damit im Alltag hat. Also ein Verlust kognitiver Fähigkeiten, der mich in der selbstständigen Lebensführung behindert. Das wäre die
Darf ich es mal sagen, vor 50 Jahren hätte man noch gesagt, Oma verkalkt.
Ja, wobei unter dem Verkalken stelle ich mir immer so ein bisschen dieses sehr Tüttelige vor. Ne? In dem Fall geht es wirklich in der Regel bei Alzheimer konkret um Gedächtnisstörungen.
Das meinte ich jetzt so, wenn jemand dement wird, dann hat man früher gesagt, der wird jetzt komisch und gib mal ein bisschen Platz. Also so als Oberbegriff. Können wir sagen, Demenz ist der Oberbegriff?
Demenz ist der klinische Oberbegriff. Demenz umfasst ganz, ganz viele Menschen mit ganz, ganz vielen Situationen im hohen Alter, aber Alzheimer ist die mit Abstand häufigste Ursache für eine Demenz und zwar mit etwa 2/3 aller Fälle. Die Alzheimer'sche Krankheit ist eben erstmal pathologisch definiert. Das ist das, was Alzheimer schon vor über 100 Jahren beschrieben hat. Das sind bestimmte
Eiweiß. Alois Alzheimer, genau, ja.
1906 hat er das erstmalig beschrieben. Im Gehirn einer Patientin hat er Auffälligkeiten gefunden, die bis heute die Krankheit Alzheimer definieren, mehr oder weniger. Das sind so bestimmte Eiweißablagerungen im Gehirn, Amyloid-Plaques und Tau-Fibrillen heißen die. Und wenn man die hat, führt das eben zu einem Nervenzellverlust und das mündet dann in eine Demenz. Das Gemeine an diesen Krankheiten ist, diese Prozesse, diese Ablagerungen, diese neurodegenerativen Prozesse, die starten viele, viele Jahre, bevor die Patienten es überhaupt merken. Das macht es auch so schwer, was gegen die Krankheiten zu unternehmen oder da wirksame Therapien zu entwickeln.
Über diese Therapien können wir eine ganze Podcast-Folge machen. Du hast gerade von diesen Ablagerungen gesprochen. Vielleicht auch da kurz aus einem Fragezeichen noch ein Ausrufezeichen machen. Das sind Eiweißablagerungen in der Zelle, die irgendwie nicht weggehen, ne?
Ja, genau, beziehungsweise außerhalb der Zelle zwischen den Nervenzellen finden sich diese Amyloid-Plaques. Das sind Abbauprodukte von Eiweißen, die jeder von uns im Kopf hat und die spielen halt eine wesentliche Rolle. Man kann nicht sagen, die sind die Ursache für die Krankheit, weil die kommen ja auch irgendwo her. Also es findet bei all diesen neurodegenerativen Erkrankungen, finden letztlich, man kann schon sagen, auf Zellebene Stoffwechselprobleme statt. Es werden bestimmte Eiweiße nicht mehr vernünftig abtransportiert, reichern sich am in Gehirn, lösen dann Reaktionen auf, fungieren so quasi als Fremdkörper, lösen zum Beispiel Entzündungsprozesse aus und die schädigen dann die Nervenzellen, die dann absterben.
Dann haben wir das so einigermaßen hoffentlich erklärt und verstanden. Es geht ja auch darum, zu erklären, wie man jetzt mit dieser Diagnose umgeht. Und du hast vorhin gerade gesagt, es gibt die medizinische und es gibt die menschliche Ebene. Mhm. Gehen wir doch mal ran an diese menschliche Ebene. Ich habe vorhin gesagt, Diagnose Alzheimer, bam. Mhm. Wie nimmst du das denn wahr, wenn du Menschen sagst, sie haben zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit oder mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit nach meiner Erkenntnis Alzheimer?
Ja, ich muss sagen, ich mache das jetzt schon seit über 10 Jahren. Das ist natürlich was, wo man wahrscheinlich anfänglich als junger Arzt irgendwie Respekt hat, so eine weitreichende Diagnose zu eröffnen. Inzwischen kann ich das, glaube ich, sehr viel besser auch selber für mich machen und transportieren. Es ist normalerweise nicht so, dass in dem Moment für die Menschen dann irgendwie eine Welt zusammenbricht, weil die sich was ganz anderes erwartet haben. Die meisten, glaube ich, kommen zu mir schon durchaus mit der Erwartung, mit der realistischen Erwartung, da könnte etwas sein, das sich dann bewahrheitet. Ich erlebe es nicht selten so, dass dieser Moment oder ab dann, wenn die Diagnose definitiv gestellt wird, auch eine gewisse Erleichterung eintritt. Weil die Leute haben sich ja davor schon Monate, manchmal Jahre mit irgendwelchen Problemen herumgeschlagen. Das führt oft auch zu Partnerschaftskonflikten oder Problemen innerhalb der Familie, wo die Angehörigen sich wundern, warum macht er das nicht? Warum reagiert der manchmal so komisch? Da herrscht häufig eine ganz große Ungewissheit und Unsicherheit. Sodass ich auch sagen würde, dieses Stellen einer konkreten und abgesicherten, medizinisch abgesicherten Diagnose ist oft auch ganz hilfreich dann.
Das klingt so für mich, als würdest du es wahrnehmen, dass die Menschen ganz froh sind, eine Antwort, eine richtige, validierte Antwort darauf zu bekommen, warum sie sich so verändern.
Und die Angehörigen auch. Man muss bei der Krankheit muss man immer die Angehörigen mit betrachten. Bei den Betroffenen ist es sehr, sehr unterschiedlich, auch inwieweit die ihre eigenen Probleme, die sie haben, überhaupt realisieren. Das ist gerade bei Alzheimer, gibt es da eine riesige Spanne von Leuten, die sehr bewusst das selber registrieren, die dann auch manchmal zum Beispiel sehr depressiv darauf reagieren, wenn die merken, mein Gedächtnis lässt jetzt gravierend nach und die sich ganz große Sorgen machen. Es gibt aber auch Leute, die überhaupt nicht realisieren, dass damit ihnen sich was verändert und wo die Diagnose dann insbesondere für die Angehörigen hilfreich ist.
Wenn du die Angehörigen ansprichst, wahrscheinlich geht ein Auge auch immer zur begleitenden Person, oder? Wie reagiert die Person eigentlich, weil das ja in der Regel jemand ist, der dieser betroffenen Person sehr, sehr nahe steht. Also für die verändert sich ja wirklich das Leben mit dieser Diagnose.
Ja, genau. Also die Angehörigen spielen eine ganz große Rolle, auch bei der weiteren Begleitung der Krankheit. Ich sag immer wirklich, ich habe das lange Zeit nicht so gut verstanden, was das für die Angehörigen bedeutet. Jetzt auch nicht nur, wenn ich die Diagnose stelle, sondern dann auch im weiteren Verlauf der Behandlung. Hat es lange gedauert, bis ich verstanden habe, wie belastend die Diagnose und die Krankheit eigentlich auch für die Angehörigen ist. Die Angehörigen zeigen das ungern in dieser Gesprächssituation. Ich sehe die Leute meistens dann nach der Diagnosestellung 2-mal im Jahr oder so etwas für 30 Minuten maximal. Und da lassen die Angehörigen natürlich nicht alle Emotionen raus. Die wollen nicht gerne sich zeigen, die weinen nicht gerne vor dem Arzt. Die wollen auch ihrem Angehörigen gegenüber nicht zeigen, wie stark die Krankheit sie selber beeinträchtigt, auch zum Schutz des Angehörigen. Also diese Pflege der Angehörigen und auch den Angehörigen Mut bei diesem Prozess zuzusprechen, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil bei der Begleitung dieser Erkrankung.
Ist total schön, dass du das sagst, weil ich glaube, viele, die zuhören, denen wirst du aus der Seele sprechen, dass das doch irgendwie ein heftiger Schlag ist in die Magengrube, den sie da kriegen und trotzdem stark sein wollen vor der eigentlich betroffenen Person, aber innerlich irgendwie losweinen könnten. Wie regelt ihr das denn bei euch in der Gedächtnisambulanz, wenn du das mitteilst? Also, weil du auch gesagt hast, du musstest das so schrittweise lernen, ne? Mhm. Dich da so reinfinden. Mhm. Wie seid ihr denn da ausgestattet? Also manchmal sind es ja nicht nur diese Hard Facts, die zählen, sondern auch die Soft Skills drumherum. Wie seid ihr da aufgestellt?
Du meinst, was wir noch an Möglichkeiten haben?
Auf Deutsch gesagt, ist da irgendwie die Gelegenheit, auch mal kurz in den Arm genommen zu werden, mal so einen kurzen Ruhemoment zu finden?
Also in unserer Gedächtnisambulanz arbeiten vorwiegend Ärztinnen und Ärzte. Es gibt auch Psychologen, die allerdings weniger auch für die psychotherapeutische Begleitung zuständig sind, sondern die machen die Testdiagnostik. Ne? Die machen normalerweise die Tests, die zeigen, wie ausgeprägt kognitive Störungen sind bei den Leuten. Wir haben Sozialarbeiterinnen, die sich kümmern um die sozialmedizinischen Belange der Patienten, die eine Beratung durchführen können. Aber ja, ich glaube, da ist trotzdem noch viel Spielraum, was die wirkliche Fürsorge für die Patienten betrifft. Ich glaube, wir leisten schon sehr, sehr viel. Wir nehmen uns sehr, sehr viel Zeit bei uns. Wir haben in gewisser Weise einen Luxus, ne? Ich glaube, bei uns in der Gedächtnisambulanz besteht der Luxus darin, dass wir sehr, sehr viel Zeit haben für die Patienten. Und dann schon auch. Also in den Arm genommen habe ich, kann sein, dass ich mal einen Patienten in einer ganz schwierigen Situation in den Arm genommen habe, in der Regel nicht, aber ich versuche schon auch den Leuten ein gewisses Gefühl der Aufgehobenheit und der Fürsorge zu vermitteln, dass da jemand ist, der die Krankheit gut kennt, der sich professionell damit auseinandersetzt und wo man sich im Zweifelsfall hinwenden kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Rückhalt für die Patienten und auch für die Angehörigen.
Ich mache das mal weiter. Ich sage nochmal, Diagnose Alzheimer, bam. Dann kommen die Betroffenen und die Angehörigen zu dir, Klaus. Du sprichst mit denen. Über die Soft Skills haben wir jetzt gerade geredet. Wie sieht's denn mit den Fakten aus? Also was gibst du denen mit an die Hand? Was sind die Schritte nach dieser Diagnose? Was sollen die Betroffenen, die Angehörigen deiner Meinung nach machen? Was ist richtig?
Also erste ist das Medizinische. Es gibt Medikamente schon seit langem, die kognitive Störungen etwas abmildern können für eine gewisse Zeit. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Begleitsymptome. Ich habe gerade Depressionen angesprochen oder viele Leute leiden unter einem extremen Antriebsmangel. Manchmal treten auch Wahnvorstellungen auf oder sowas. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, das alles medikamentös, ärztlich, medizinisch zu beeinflussen. Mhm. Das Zweite ist dann aber wirklich, glaube ich, dieses, wie kann ich es schaffen, trotz dieser Erkrankung mein Leben zu gestalten, dem Leben eine gewisse Struktur zu geben, natürlich dabei dann auch auf gesundheitliche Aspekte zu achten. Ein Lebensstil, kein Mensch muss seinen Lebensstil komplett umkrempeln, weil er die Diagnose hat. Dazu ist es, ne, die meisten Menschen sind.
Aber ja, welcher wäre denn zu empfehlen?
Naja, also ne, was sind Faktoren, die, das sind dieselben Faktoren, die einen auch in gewisser Weise vor Demenz schützen. Also präventive Maßnahmen sind dann auch sekundärpräventive Maßnahmen, sagen die Mediziner. Das heißt, die helfen auch dann, wenn die Krankheit schon eingetreten ist.
Also das, was du eigentlich tun solltest, um es nicht so weit kommen zu lassen, hilft auch, um es dann irgendwie einzudämmen oder irgendwie im Griff zu behalten.
An allererst oder die ersten beiden Stellen würde ich besetzen mit sozial aktiv und ein körperlich bewegtes Leben. Also die körperliche Aktivität spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle.
Das ist, glaube ich, echt der schwierigste Punkt, ne? Denen dann zu sagen, und jetzt bitte nicht zurückziehen, sondern beweglich bleiben, rausgehen, weitere soziale Kontakte irgendwie pflegen.
Genau, das interferiert häufig mit dieser Tatsache, dass viele Patienten bis zu 50% an einer Antriebsstörung leiden, ne? Die gerade das nicht mehr gut machen, Eigeninitiativ, irgendwas zu machen. Viele Menschen sitzen zu Hause. Ganz oft höre ich, der macht nichts mehr. Ich kann er kommt von sich selber aus nicht mehr, wird nicht mehr aktiv oder sowas. Das ist ein Riesenproblem. Problem und man kann ja nichts anderes machen, man kann ja keinen zwingen. Ne? Man kann ja nur versuchen, irgendwie den Weg zu ebnen, die Hürden möglichst klein zu machen, Anregungen zu schaffen, damit die Leute nicht zu Hause bleiben, damit die rausgehen, damit die unter Leute gehen. Da kommt dann auch Scham als andere Hürde hinzu. Ne? Viele Patienten wollen sich gar nicht mehr in der Öffentlichkeit präsentieren, weil sie Angst haben, die anderen merken, was mit mir los ist. Da muss man versuchen, gegenzuarbeiten und auch den Leuten immer wieder zu sagen, ja, das ist so eine häufige Krankheit. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich deswegen zu schämen. Das kann jeden von uns betreffen. Marco, das kann dich betreffen und das kann mich betreffen.
Und das kann meinen Nachbarn betreffen. Und dann läuft die Nachbarin mit dem Nachbarn im gesetzten Alter spazieren und sie erklärt sich Wochen später mir gegenüber und sagt, vielleicht haben Sie das gemerkt, mein Mann hat nicht so richtig gut reagiert, als Sie uns gegrüßt haben. Mhm. Der hat die Alzheimer-Diagnose bekommen. Noch offensiver umgehen?
Anstelle dieser Patienten, der Angehörigen.
Ja, weil um die geht es ja. Die machen ja den eigentlichen Job, oder?
Absolut, ja. Ich meine, das ist ein bisschen die Frage, wie geht man in seinem Freundesbekanntenkreis mit dieser Krankheit und der Diagnose um? Na, auch da, ich bin nicht dazu da, den Leuten irgendwie zu sagen, so und so geht das, so und so müsst ihr das machen. Keiner muss irgendwas machen. Es gibt Leute, die gerne mit solchen Krankheitsdiagnosen sehr offensiv umgehen und von vornherein dann auch wirklich alle Leute aktiv informieren. Und es gibt Leute, die wollen das möglichst lange komplett für sich behalten. Mein Tipp wäre eher, sich zumindest im vertrauten Umfeld in gewisser Weise abzusichern und mit offenen Karten zu spielen. Weil ich glaube, das macht es sehr viel leichter, diesen sozial aktiven Stil weiter zu pflegen, wenn die anderen wissen, ja, da ist ein Problem und die anderen dürfen auch gerne mithelfen, um dem Betroffenen und seinem Angehörigen dann zu helfen bei dem Nächsten.
Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Demenz nicht jetzt, Therapien und Strategien für ein langes, selbstbestimmtes Leben. So, jetzt hören alle ganz genau hin, lieber Klaus, und werden von dir erfahren, wie stellt man das denn an, wenn man diese Selbstbestimmung der betroffenen Person irgendwie erhalten will? Und du sagst gerade soziale Kontakte. Man will ja jetzt aber auch nicht, dass diese Person was ganz Besonderes wird. Du weißt, was ich meine, ne? Bloß nicht zu nahe kommen. Und wenn sie oder er, wenn wir kochen, während wir die Pasta machen und die Soße, was ich sag jetzt mal Anführungsstrichen Komisches erzählt, bloß nicht dagegen reden. Wie macht man das denn richtig, dass man sich selber nicht verrät als Angehörige oder Angehöriger?
Du sprichst sowas an, was ich einen authentischen Umgang mit den Personen bezeichnen würde. Auch das ist was man auch als Arzt oder Ärztin lernt im Laufe der Zeit. Ne? Ich finde aber, es ist absolut geboten, diejenigen nicht irgendwie als besonders oder gar als kleine Kinder oder so etwas abzuqualifizieren. Für den Angehörigen ist das schwieriger als für den Profi. Nicht, weil der eine Profi ist, sondern weil der Angehörige sehr viel näher dran ist. Ne? Der Angehörige lebt seit oft über 50 Jahren mit seinem Partner zusammen. Und der Partner verändert sich auf einmal doch auf gravierende Weise. Ne? Ich spreche jetzt erstmal nur von den Veränderungen im geistigen Bereich. Ich meine, gar keine Persönlichkeitsveränderung, die muss es gar nicht geben. Ne? Viele Leute bleiben von ihrer Persönlichkeit erstaunlich stabil, auch mit der Erkrankung. Ich meine, er verändert sich, weil er ständig Sachen vergisst, weil er viele Dinge nicht mehr, die er selber geregelt hat, nicht mehr regeln kann.
Und weil die kognitiven Fähigkeiten
nachlassen. Ne? Und für den Angehörigen ist das natürlich eine riesige Umstellung, ne? Nach, wie gesagt, mehreren Jahrzehnten mit einem kognitiv gut funktionierenden Menschen auf einmal viel mehr Aufgaben. Es ist auch die Rollenverhältnisse ändern sich. Ne? Wenn also beispielsweise der Ehemann in einer traditionell geprägten Familie immer so der Macher war und für die Finanzangelegenheiten oder sowas zuständig war, dann muss auf einmal die Partnerin mehr und mehr davon übernehmen. Das ist eine riesige Umstellung. Und das ist anders als beispielsweise Menschen, die jetzt, ich vergleiche das mit Menschen, die mit einer, oder Familien, die mit Kindern mit einer geistigen Behinderung aufwachsen oder sowas, die kennen das Kind, wenn das von Geburt an aufgetreten ist, die geistige Behinderung, gendern das nicht anders. Ne? Das ist eine vergleichsweise einfache Situation, diese Umstellung im hohen Alter noch auf eine komplett anderes Verhältnis innerhalb der Beziehung. Das ist schon eine immense Aufgabe.
Aber wie stellt man das denn an, dass es da auch wirklich so spürbare Effekte gibt, um diese kognitive, ist Degeneration das richtige Wort? Diese kognitive
Abbau,
um das irgendwie zu bearbeiten, um es zu verarbeiten. Also wie mache ich das denn zu Hause? Ich habe gerade gesagt, so eine Situation gemeinsam zu kochen.
Ja, also das wäre so die Idee, natürlich den Betroffenen, den Patienten möglichst in alle Aktivitäten mit einzubinden und ihn nicht auf dem Sofa sitzen zu lassen, auch wenn der das vielleicht gerne möchte. Also ich finde, Kochen ist ein hervorragendes Beispiel, ne? Sich gemeinsam hinzusetzen, zu überlegen, was gibt es denn heute oder in der nächsten Woche zu essen, sich einen Plan zu machen, gemeinsam einzukaufen und dabei dem Patienten so viel machen zu lassen, wie der machen kann.
Vielleicht auch wirklich niederzuschreiben und zu sagen, also ich bleibe jetzt mal bei dieser Pasta mit einer Tomatensauce, die man selbst macht, auch zu besprechen. Also ich würde jetzt mal sagen, Klaus, was kommt da jetzt gleich an diese Soße? Was brauchen wir? Was soll ich aufschreiben?
Genau, ne, das ist so eine Form von alltagspraktischer Training. Ne, klingt so blöd, es soll gar nicht so den formalistischen Charakter eines Trainings haben, aber das ist so eine Art von Übung im Alltag, die wahrscheinlich wichtiger ist als jede formales Training in Form von, ja, es gibt natürlich kognitive Trainings, es gibt auch sowas, es gibt Ergotherapeuten, die Übungstherapien anbieten. Das finde ich auch hervorragend, dass es das gibt. Das ist auch ein Bestandteil. Aber das kann natürlich isoliert für sich betrachtet einmal die Woche 45 Minuten beim Ergotherapeuten, das kann es natürlich nicht sein, sondern es geht darum, den Betroffenen im Alltag möglichst viel die Fähigkeiten, die er hat, und das sind ja viele, ne, tun immer so, als wäre, wenn wir sagen, jemand hat jetzt eine Demenzdiagnose, als würde er gar nichts mehr können. Das ist ja Quatsch, ne? Die meisten Leute, also jetzt die neu die Diagnose bekommen, die haben in allererster Linie eine Gedächtnisstörung, ne, und die können 90, 95, meinetwegen auch 99% dessen, was ihr Gehirn immer konnte, können die noch, ne? Es ist ja nicht alles weg.
Aber dieser, also da sind wir jetzt an einer Stelle, du schmunzelst da so vor dich hin, weil wir jetzt an diesen Punkt kommen, wo es ja dann auch mal schief gehen kann. Also bestimmte Sachen sollte ja dann der Betroffene, die Betroffene vielleicht nicht mehr machen. Also wenn er immer die Mülltüte zum Müllsammler, zur großen Tonne gebracht hat, und ich aber als Angehöriger oder Angehörige irgendwann das Gefühl habe, dieser Weg ist vielleicht jetzt dann doch blöd, wenn er den immer weiter geht, ja, muss ich ihm ja auch irgendwie beibringen und sagen, das mache ich jetzt.
Ja. Ja, ja, ne, ich meine, ich glaube, beim, dass man den Müll selber rausträgt, da lässt sich leicht drüber verhandeln. Da stelle ich mir
schlechtes
nicht so schwierig
Beispiel
vor, aber,
von mir, ja.
Naja, nein, ganz konkret geht natürlich oft um Autofahren zum Beispiel, ne? Wie ist denn das, wenn man das Gefühl hat, sein Partner kann nicht mehr sicher Auto fahren? Sieht das aber gar nicht ein. Das ist ein ganz häufiges Szenario, wo ich ganz häufig dann sitze und, na, meistens lässt sich das auch irgendwie, da lassen sich auch friedliche Lösungen finden. Ne?
Also ich kenne es aus Erfahrung, dass diese Lösung nicht immer friedlich
ist.
Nein, und
nein,
dass die für dicke Tränen sorgt und für zerrissene Familien für eine Weile.
Ja.
Also was bildest du dir ein, mir sagen zu wollen, das?
Ja. Absolut, ne? Also, ne, bei all dem, was wir hier besprechen, ich äußere immer so gewisse Idealvorstellungen, wie Dinge optimalerweise laufen. Es ist völlig klar, es läuft nicht immer optimal. Es gibt, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, es gibt vielleicht der schwierigste Fall bei all dem, was wir heute besprechen, wenn der Patient selber gar kein Krankheitsbewusstsein hat, ne, wenn er gar nicht, also es gibt Menschen mit Alzheimer, häufiger noch bei anderen Demenzformen. Es gibt die Frontallappendemenz, da ist die fehlende Krankheitseinsicht bei allen quasi sehr ausgeprägt. Ne? Bei Alzheimer ist es, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Aber wie macht man denn diese ganzen Maßnahmen, also auf der einen Seite fördern und Therapiemaßnahmen, auf der anderen Seite auch gewisse Restriktionen, was das Autofahren, wie macht man denn immer jemanden, der überhaupt kein Bewusstsein dafür hat, dass mit ihm was nicht in Ordnung ist?
So, dann gib doch mal, dann ist total schwer, aber kannst du die eine oder den anderen, der gerade zuhört, so ein bisschen an die Hand nehmen? Vielleicht hast du einen Tipp, dass es funktioniert. Weil wer jetzt diesen Podcast hört und mittendrin steckt im Schlamassel,
ja,
der sehnt sich ja danach, dass Klaus, der Experte, was sagt.
Ja, nee, habe ich keine Patentlösung für. Ich identifiziere es nur immer wieder als ganz großes Problem. Vielleicht hilft es schon mal, zu hören, dass das ein häufiges Problem ist für die Leute, die davon betroffen sind, von dieser speziellen Konstellation.
Also du bist nicht allein.
Also dass Leute wissen, ja, das geht anderen Leuten auch so. Ne? Für die Angehörigen bedeutet das vielleicht ein Stück weit, dass sie sich, jetzt kommt so ein fürchterliches Psychiaterwort, sich ein bisschen auch abgrenzen von der Problematik, ne? Dass sie sich da nicht so dran aufreiben, dass sie immer wieder wie windmühlenartig dagegen anarbeiten. Und es bringt ja nichts, wenn derjenige nicht versteht, was mit ihm los ist. Das macht er ja nicht absichtlich oder aus bösem Willen oder weil der stur ist oder sowas. Das ist Teil der Erkrankung dann. Dann muss ich das ein Stück weit so nehmen, ja, und akzeptieren. Und dann findet man, glaube ich, auch Wege, wie man damit umgehen kann. Mhm. Aber es erschwert die Situation ganz erheblich.
Wie sieht's denn mit Tagesstrukturen aus? Mhm. Macht es Sinn, sich sowas wie so ein Stundenplan an den Kühlschrank zu kleben, um zu sagen, am Mittwoch ist das dran, am Donnerstag ist das dran und am Samstag ist gar nichts dran? Da kannst du dir selber überlegen, was du machen möchtest.
Finde ich schon, ne, weil so ein Plan natürlich eben auch für den Patienten mit der Gedächtnisstörung erstmal einfach nur eine externe Gedächtnisstütze ist, dass er sieht, okay, das und das findet da statt. Aber diese Struktur hilft eben auch, dass man sich nicht so in dieser Zeit und in dieser Hilflosigkeit verliert, sondern dass man wirklich einen Ablauf hat und dann eben auch ja, ne, es, diese so Fixpunkte in der Woche hat, wo man weiß, da bleibt man jetzt nicht auf dem Sofa sitzen, sondern da findet Aktivität statt. Und auf der anderen Seite, jetzt widerspreche ich mir schon wieder so ein bisschen, ne, man muss auch aufpassen, dass man den Betroffenen nicht in ein Korsett zwingt, aus Terminen und aus Vorgaben. Wenn wir jetzt, mache ich so ein bisschen einen Sprung in der Krankheit, wenn ich an die Patienten denke, die schon schwerer betroffen sind, die haben wir dann oft bei uns stationär in der Klinik, ne, die also eine sehr weit fortgeschrittene Demenz haben, da sehen wir ganz häufig, dass dieses Strukturieren von Dingen gar nicht mehr gut funktioniert und häufig auch abträglich ist. Mhm. Da ist es häufiger dann geboten, die Leute lieber mal zu lassen. Gibt sogar eine wirklich therapeutische Form, das therapeutische Gammeln wird das dann genannt. Also es gibt Wohnformen für Demenzkranke, wo das so zur Maxime gemacht wird, dass man fortgeschrittenen demenzkranken Menschen nicht mehr so unbedingt aufzwingt, wann die beispielsweise aufzustehen haben, wann die sich ankleiden und so weiter. Das führt nämlich oft dann zu Konflikten. Also ne, du siehst, der Umgang mit der Krankheit ändert sich, denke ich, auch ein bisschen mit dem Verlauf der Erkrankung. Am Anfang, wenn noch sehr, sehr viel Selbstständigkeit und eigenständige Ressourcen vorhanden sind, dann gilt das natürlich, die zu fördern. Da hilft eine Vorgabe einer gewissen Struktur, die auch immer mit bedacht und nicht super strikt und zwanghaft umgesetzt, ne, aber das hilft, während es gegen Ende der Erkrankung oder bei weiter fortgeschrittener Demenz häufig eher darauf hinausläuft, auch zu akzeptieren, dass der Demenzkranke einfach seine eigenen Vorstellungen hat, wie er den Tag gestaltet.
Dieses therapeutische Gammeln, was du beschreibst, den Patienten einfach mal machen zu lassen, ist das auch eine Strategie für zu Hause oder sollte es da noch nicht stattfinden?
Naja, ne, das meinte ich, ne. Das ist, ich würde das,
Das ist was, was ich eher in dem Bereich der weiter fortgeschrittenen Demenz verorte. Aber das Spannungsfeld, was wir da beschreiben, ne, zwischen wie schaffe ich es, meinen Angehörigen zu motivieren, etwas zu tun, wie gebe ich dem gewisse Strukturen vor auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie zwinge ich den auch nicht in ein starres Schema herein und mache dem Vorgaben, die er ohnehin nicht erfüllen kann und die dann nur zu Frustration und dann sogar nicht selten zu wirklich Verhaltensauffälligkeiten führen. Ne? Wir kriegen häufig so diese Patienten, wo man sagt, sie sind aggressiv, verbal aggressiv, manchmal auch körperlich aggressiv oder sowas, wo wir feststellen, ja, das liegt aber auch teilweise einfach daran, dass die sich bedrängt fühlen, zum Beispiel durch so eine Vorgabe wie, du musst morgens um 8 aufstehen, duschen und um 8.30 Uhr am Frühstückstisch sitzen.
Das entscheide ich ja noch schön selber.
Ist ja auch richtig, ne? Das ist ja auch genau das.
Ich bin ja kein kleiner Junge.
Das ist so, absolut oder? Das, ne? Ich meine, auch der Demenzkranke ist ein autonomes Wesen, hat seinen eigenen Willen und seine eigenen Vorstellungen. Es fällt ihm schwerer, den zu kommunizieren. Es fällt ihm schwerer, den in die Tat umzusetzen. Aber der ist natürlich zu beachten.
Ich habe das jetzt gerade überspitzt mit. Ich bin ja kein kleiner Junge. Du hast mir hier gar nichts zu sagen. Und wenn du willst, kannst du ja gehen. Dann wird die Trennung vorgeschlagen. Wenn sich das zuspitzt, wo ist der Punkt, wo Angehörige zu euch kommen sollten und sagen sollten, boah, das kriege ich nicht mehr hin, das geht nicht mehr. Wann geht's denn nicht mehr zu Hause?
Also ich würde sagen, eben idealerweise schon bevor das so weit gekommen ist, dass es gar nicht mehr geht. Diese Dinge auch immer wieder thematisieren. Es gibt Situationen, die wir nicht aufgelöst bekommen. Es gibt dann oft den Fall, dass Patienten auch nicht mehr zu Hause versorgt werden können, ne? Da wäre nur meine Vorstellung, dass man sich mit diesem Szenario möglichst schon vorsorglich auseinandersetzt. Das wäre im
Prinzip, auch mit den Betroffenen.
Das wäre eigentlich wieder die Idealvorstellung, dass die Betroffenen, sobald die Diagnose gestellt wird, sagen wir im Idealfall wird die Diagnose gestellt, wenn nur Gedächtnisstörungen vorliegen und keinerlei anderen Beeinträchtigungen. Ne? Das ist eine Situation, wo ich sagen würde, die Menschen sind voll entscheidungsfähig, voll urteilsfähig. Es fällt ihnen vielleicht schwerer, aufgrund der Gedächtnisstörung sich so einen Überblick über bestimmte Themen zu schaffen, aber die wissen, was sie wollen, die können das gut artikulieren, was sie wollen, dass man sich da vorab hinsetzt und überlegt, ja, wie sieht das denn aus, wenn die Demenz fortschreitet? Wie könnten wir uns das denn gemeinsam vorstellen? Ne? Wie wäre das denn, wenn wir da dann auch Hilfen ins Haus holen oder gemeinsam in eine betreute Wohnform umziehen oder sowas? Also das ist vielleicht noch ein Tipp für den Zeitpunkt, wo die Diagnose gestellt wird, sich zumindest schon mal über ein paar Sachen zu verständigen und Gedanken zu machen gemeinsam.
Wenn die Diagnose gestellt wird, dann seid ihr euch ja sehr sicher. Und trotzdem tauchen solche Begriffe auf wie Pseudodemenz oder Delir. Kannst du uns das vielleicht mal erklären? Gibt es da auch Verwechslungen? Kann es sein, dass jemand rausgeht und ihr sagt, sie haben Alzheimer und das stimmt gar nicht?
Also, ne, wir hatten ja eingangs gesagt, Demenz ist erstmal dieser Überbegriff. Und es gibt, im Prinzip gibt's hunderte von verschiedenen Ursachen, die so starke kognitive Störungen verursachen können, dass wir von der Demenz sprechen. Ne? Und das ist erstmal bei der Stellung der Diagnose das Allerwichtigste, ist zu gucken, dass man keine Ursache übersieht, die man gut behandeln kann. Da gibt es jetzt ein paar Beispiele, die wirklich uns begegnen. Also beispielsweise gibt es bestimmte Formen von Autoimmunentzündungen des Gehirns, die auch so Gedächtnisstörungen verursachen können, die man dann aber wirklich mit Cortison beispielsweise oder anderen Mitteln, die Immunantwort modifizieren, teilweise heilen kann. Es gibt einfachere Beispiele, zum Beispiel Schilddrüsenfehlfunktion. Manchmal sind es einfach Medikamente, die die Patienten dement erscheinen lassen. Das klingt unglaublich, aber ich hatte, lustig, letzte Woche hatte ich so einen Fall. Da wurde mir eine Patientin vorgestellt, die hat ein paar Monate auf ihren Termin gewartet. Und als die dann zu mir zum Termin kam, waren die Probleme schon wieder weg.
Weil sie das Medikament abgesetzt
hat. Während man um Ostern herum noch dachte, die wird jetzt schwer dement. Die hatte, war völlig durch den Wind, die hatte Gedächtnisstörungen, die war überhaupt nicht mehr sie selbst. Und das Ganze nur, weil sie ein Medikament gegen Reizblase genommen hatte.
Also verrückt.
Was die Blasenwand entspannt. Das ist selten, ne? Aber manchmal ist es wirklich ein Medikament oder irgendein Faktor, der stört und den man dann beheben kann.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie, also dieser Satz macht dann vielleicht doch Sinn.
Erstaunlich, ne? Also es auch Teil unserer Aufgabe ist es nicht nur, Medikamente gegen die Demenz zu verordnen, sondern die Medikamentenliste sehr gut anzugucken und zu gucken, was stört denn da.
Also auch das ist ja ein wichtiger Hinweis, wenn ihr in die Ambulanz kommt, auch wirklich dieses Papier genau und exakt auszufüllen, welche Medikation wird in welcher Hinsicht wie wann eingenommen.
Absolut. Hm. Also ich kann mich jetzt so an drei so Fälle erinnern, wo ich gesagt habe, das war ein Medikament, was dazu geführt hat, dass man dachte, jemand hat Demenz. Das war einmal so ein Schmerzmittel, Tramal, kennen wahrscheinlich viele, ein Opiatschmerzmittel, aber ein relativ leicht verfügbares. Einmal war das Cortison. Cortison kann auch schlimme Dinge machen und ziemlich plötzlich. Und das dritte war dieses Mittel gegen die Reizblase, ein sogenanntes Spasmolytikum. Eine Reihe von anderen Erkrankungen habe ich schon genannt. Es gibt eine Erkrankung, die heißt Normaldruckhydrozephalus. Das ist eine nicht so seltene Differentialdiagnose. Da fließt das Wasser, was das Gehirn und das Rückenmark umgibt, wird nicht mehr richtig resorbiert und staut sich über Jahre hinaus an und führt dann zu kognitiven Störungen, Inkontinenz und Gangstörungen. Und das kann man ableiten und damit kann man das auch, wenn man es frühzeitig erkennt, sogar heilen.
Also zu viel Wasser im Hirn an einer Stelle, wo es nicht hingehört und das drückt.
Gewissermaßen, ne? Das sind alles so Beispiele für prinzipiell behandelbare Demenzursachen. Die sind selten, ne? Die machen unter 5%, wahrscheinlich noch. Das ist wahrscheinlich noch viel seltener. Also das sind absolute Raritäten, dass wir sowas entdecken. Aber es ist natürlich extrem wichtig, sowas nicht zu übersehen und frühzeitig zu behandeln. Die zweite oder die wichtigste Differentialdiagnose, die hast du mit dem Begriff Pseudodemenz angesprochen. Damit ist eigentlich gemeint, dass man im Rahmen von einer Depression auch schwerste kognitive Störungen haben kann. Die können so schwer sein, dass die Patienten dement wirken. Ich mag den Begriff Pseudodemenz nicht so gerne, weil da ist nichts Pseudo dran. Ne? Eine Depression führt zu kognitiven Beeinträchtigungen. Jeder, der schon mal eine Depression hatte, weiß, man kann sich da nicht gut konzentrieren. Ne? Und das kann eben so weit gehen, dass man eigentlich gar nichts mehr kann.
Dann wollen wir doch diesen Begriff nach Fließbach mal umnennen. Wir nennen den jetzt nicht Pseudodemenz, sondern wir wissen, das ist eine durch Depressionen ausgelöste Demenz, die aber irgendwie heilbar ist, wenn ich an die Depression gehe? Verstehe ich das richtig?
In der Definition der Demenz ist das ausgenommen. Man nennt es nicht Demenz, ist aber eine reine Definitionssache. Ich würde auch sagen, es sind kognitive Störungen bei Depression.
Mhm. Und dann geht ihr also an diese Depression ran und im Optimalfall ist der Betroffene nach ein paar Wochen, Monaten wieder auf der richtigen Spur und kann das Leben genießen.
In der Regel sogar. Also Depressionen lassen sich gut behandeln und das ist die wichtigste Differentialdiagnose für uns eben eine prinzipiell gut behandelbare.
Was ja auch im Umkehrschluss bedeutet, wer also glaubt, in eine Depression zu schlittern, sich rechtzeitig helfen zu lassen, bevor eine Fließbach-Marx-Pseudodemenz auftritt.
Ne? Genau, und es ist erstaunlicherweise auch so, dass Depressionen, auch wenn sie in der Mitte des Lebens, also mit 50 oder so auftreten, auch ein Risikofaktor sind für Demenz. Also auch zur Vorbeugung einer Demenz, sagt man, sollte man frühzeitig Depressionen erkennen und behandeln.
Magst du uns das Delir noch erklären? Auch das kommt ja vielen ab und an mal vor die Füße.
Also Delir ist so der Begriff, der sich früher gab es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Begriffen, hirnorganisches Psychosyndrom, Durchgangssyndrom und so weiter. Wir nennen das heute ein Delir. Man kann das ganz simpel deutsch als akuter Verwirrtheitszustand übersetzen. Das sind also relativ akut auftretende Zustände. Verwirrtheit ist auch wichtig. Eine Verwirrtheit heißt, dass diejenigen, durcheinander wirken, einem Gespräch nicht gut folgen können, auch wenig sinnvolle Sachen von sich geben. Diese Art von Verwirrtheit, die sieht man bei einem Alzheimer-Patienten so ohne weiteres nicht. Der ist ja nicht verwirrt. Ne? Der hat ja, wie gesagt, der hat eine Gedächtnisstörung, aber der Patient wird nicht verwirrt. Also das sieht klinisch anders aus. Und das Delir ist eben definitionsgemäß etwas Vorübergehendes. Ne, also was idealerweise nur 1-2 Tage anhält. Die häufigste Ursache sind Operationen, da kennt man das, dass Patienten an der Hüfte operiert werden und anschließend sind sie dann durch den Wind oder von der Spur. Das ist nämlich eigentlich die wörtliche Übersetzung von Delir.
Was hat die Hüfte mit dem Kopf zu tun?
Wenn man an der Hüfte operiert, dann meißelt und hämmert der Orthopäde da sehr, sehr viel rum.
Ja.
Ich habe sowas mal im Studium gesehen.
Ich hörte auch schon davon im Familienumfeld. Und,
ja, dabei erzielt man einen großen Weichteilschaden. Ja, also man macht Verletzungen, der Körper reagiert darauf. Der reagiert mit Ausschüttung von ganz vielen Entzündungsmediatoren und die erwischen dann unter Umständen das Hirn, also eine entzündliche Mitreaktion des Gehirns. Und da kommt es dadurch häufig zu diesen postoperativen Delirien. Gibt aber ganz viele andere Ursachen. Wie gesagt, das Delir ist auch ein Sammelbegriff, ist aber eben im Vergleich zur Demenz ein akuter und stets vorübergehender Zustand. Aber trotzdem eine schwere Hirnerkrankung. Wir wissen, dass so ein Delir auch lange Zeit noch kognitive Störungen verursachen kann. Und Demenz und Delir sind miteinander verbandelt. Patienten, die schon eine Demenz haben, kriegen sehr viel häufiger ein Delir. Und Patienten, die ein Delir erleiden, kriegen im Anschluss häufiger dann Demenz.
Ich würde mit dir noch auf einen Fakt gerne kommen, nämlich auf dieses Medikament, das gerade in aller Munde ist und bei dem viele ganz genau hinhören, nämlich bei Lecanemab. Was kann es? Wie hilft es? Ist es ein Strickchen, an dem man sich festhält, oder ist es schon ein Tau?
Fairerweise muss man sagen, dass letzte Woche noch ein weiterer solcher Antikörper namens Donanemab zugelassen worden ist. Also wir haben jetzt zwei solche in etwa gleich funktionierende und gleich gut wirksame Medikamente. Nein, ich sage sehr gerne zu diesen Medikamenten, dass die einen Meilenstein in der Behandlung der Alzheimer-Krankheit darstellen. Warum? Weil die erstmalig eine ursächliche Behandlung der Erkrankung darstellen, indem sie diese Eiweißablagerung, von denen wir vorhin gesprochen haben, attackieren. Es sind also Antikörper, die das Immunsystem und die binden an diese Amyloid-Plaques und an die Vorläuferstufen von diesen Amyloiden und führen dazu, dass die abtransportiert werden. Das funktioniert hervorragend. Das kann man dann mit entsprechenden bildgebenden Verfahren sichtbar machen. Das große Problem bei diesen Antikörpern, die gibt es schon seit 20 Jahren etwa, gibt es da schon Forschung dazu. Es hat immer nicht viel gebracht für den Verlauf der Erkrankung und die Ursache, die ich vorhin auch schon erwähnt, ist wahrscheinlich diese Ablagerungen treiben ihr Unwesen schon viele Jahre oder Jahrzehnte, bevor die Symptome der Erkrankung ausbrechen. Das heißt, wenn ich jemanden behandle, der Symptome hat, dann sind da schon Sachen abgelaufen, viele Jahre lang sind da schon Prozesse abgelaufen, die ich natürlich nicht mehr rückgängig machen kann. So, aber jetzt hat man zumindest, und das ist absolut eindeutig, ne, das sind zwei große Studien mit vielen hunderten Teilnehmern, wo man zeigen konnte, dass eine Behandlung von Patienten, die in der Regel nur leichte Gedächtnisstörungen hatten, die waren in der Vorstufe von Demenz, 2/3 der Patienten, dadurch eine Verzögerung des Krankheitsprozesses erzielen wollen. Da gibt es viele Kritiker, die sagen, ja, aber das ist ja nicht viel, 30%. Ne? Also ganz konkret gesprochen war es so, die Patienten wurden 18 Monate lang behandelt in den Studien und nach 18 Monaten waren die behandelnden Patienten auf demselben Stand wie die mit Placebo behandelten Patienten nach 12 Monaten. Ne? Das heißt, man hat 6 Monate rausgeholt,
gewonnen,
wenn man so will. Ne? Das ist alles noch nicht sehr viel. Trotzdem ist das ein riesiger Durchbruch, weil er zum ersten Mal zeigt, dass solche Therapien überhaupt funktionieren können. Und das ist eigentlich das erste Mal bei einer neurodegenerativen Erkrankung, bei einer nicht genetischen neurodegenerativen Erkrankung, dass so etwas funktioniert. Und das macht sehr viel Hoffnung, dass dieses Prinzip weiterentwickelt werden kann. Und beispielsweise ist die Frage, die sich sofort anschließt, wie ist das denn, wenn wir Patienten behandeln, von denen wir wissen, sie haben Alzheimer, aber noch gar keine Symptome haben?
Ach, das gibt es auch.
Naja. Hatten wir gesagt, ne? Die Ablagerungen treten Jahre, Jahrzehnte vorher auf. Ne?
Das heißt, ihr seht die bei irgendeiner anderen, oder der Mediziner, die Medizinerin sieht es bei irgendeiner anderen Untersuchung. Da sind so Ablagerungen zwischen den Zellen und der Patient, die Patientin, die Betroffene merkt es noch gar nicht.
Normalerweise würden wir das gar nicht untersuchen, wenn der Patient nicht entsprechende Probleme hätte. Ne? Das war lange Zeit bei uns so, dass wir gesagt haben, es gibt ja Leute, die kommen zu uns und sagen, ich habe in der Familie, meine Mutter hatte Demenz, meine Oma hatte Demenz, meine Schwester hat auch Demenz, ich habe auch Sorgen. Mir fehlt nichts, ich habe überhaupt nichts. Aber ich habe Sorgen, Demenz zu haben oder auch Alzheimer zu haben oder so. Da hätten wir immer gesagt, aber wenn wir jetzt da irgendwie das Nervenwasser ist die eine Untersuchungsmethode, mit der man diese Ablagerung indirekt nachweisen kann im Liquor, im Gehirn. Das andere ist ein PET-CT. Da hätten wir immer gesagt, ja, wir machen das aber nicht, weil es auch nur sehr ungefähre Vorhersagen erlaubt. Ne? Wenn ich jetzt bei dir feststellen würde, du hast jetzt Amyloid-Plaque-Ablagerung im Kopf, dann wüsste ich aber nicht, ob das heißt, dass du in einem Jahr irgendwelche Symptome entwickelst oder in 5 Jahren oder innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht.
Aber wäre ich dann potenziell ein Empfänger für diese Medikation?
Das wäre jetzt eben die Richtung, in denen die Forschung wahrscheinlich gehen wird. Ne? Wie kann man beispielsweise Risikopatienten noch früher identifizieren? Wie kann man vielleicht diesen Nachweis dieser Plaque-Ablagerung auch nochmal sehr viel einfacher gestalten? Blut, ne? Es gibt inzwischen schon ganz gute Belege dafür, dass man auch im Blut schon Hinweise auf diese Alzheimer-Ablagerungen finden kann. Also das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Entwicklung und ich bin relativ überzeugt davon, dass sich das so in den nächsten 10, 20 Jahren deutlich weiterentwickelt, ne? Wenn wir dann vielleicht ins kritische Alter kommen, wobei das kritische Alter, ne, es gibt Leute, die auch mit 50 erkranken. Also.
Es ist spannend, mit dir darüber zu reden. Es ist spannend, so diesen Einblick zu haben und es ist vor allem spannend zu erfahren, wie ein Fachmann Empfehlungen gibt und sagt, was wir anstellen können, wenn wir denn dann betroffen sind, wenn es einen Angehörigen gibt, der die Diagnose Alzheimer bekommt. Professor Klaus Fließbach ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie, leitet die Gedächtnisambulanz an der Uniklinik in Bonn. Wir haben da so einen kleinen Einblick bekommen. Klaus, was nehme ich mit? Ich nehme mit, vielleicht rechtzeitig mal checken zu lassen, habe ich jetzt ganz zum Schluss gelernt, wenn da so eine familiäre Disposition, sagt ihr, glaube ich, korrekt ist. Und wenn diese Diagnose kommt, dann dieses soziale Umfeld nicht zu vernachlässigen, immer dran zu bleiben. Was habe ich noch gelernt? Nicht zu bestimmen, aber bestimmend zu sein, bestimmte Sachen anzusprechen, was Autofahren, bestimmte Tätigkeiten betrifft. Und diese Person aber nicht auszugrenzen, sondern mitzunehmen, das Umfeld einzubinden. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist das therapeutische Gammeln. Dass man vielleicht auch einfach mal ein bisschen Ruhe reinbringt.
In und die ganze Situation. Bewegung. Also es ist wirklich, ne, muss ich dir nicht sagen, aber es ist so wichtig. Für uns alle, ne, körperlich fit zu bleiben.
Beweglich zu bleiben,
im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Gerne auch irgendeinen Mannschaftssport zu machen, irgendwas Koordinatives ist auch ganz.
Wenn ihr Fragen habt, dann können wir die auch noch klären. Klaus hilft sicher dabei. Ne? Also Fragen her damit, podcast@dzne.de. Alle Infos, die wir noch haben, die stellen wir selbstverständlich zu uns in die Shownotes. Klaus, vielen Dank. Alles Gute und auf dass wir uns dienstlich bitte niemals sehen.
Danke, mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Klaus Fließbach, klar freuen wir uns, wenn ihr über diesen Podcast redet, wenn ihr ihn abonniert. Grüße in die Welt und gebt Acht auf euer Gehirn.
90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE. Weitere Infos zu uns gibt's auf dzne.de. Wollen Sie unsere Forschung unterstützen? Das können Sie über unsere Stiftung tun. Mehr dazu auf dzne-stiftung.de.